بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليبقى شو يستر هو تبدي إن شاء الله من سورة المسد بفصل. سورة المسد استيهون دات ألف السورة دس القرآن الكريم. Und سورة المسد ist offensichtlich eine mechanische سورة aufgrund einer Überlieferung, die wir inshallah im Laufe des Tafsir uns anhören werden. Und beginnen wir erst einmal mit dem Vorlesen der Übersetzung dieser Asura, wo es heißt: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs, und zugrunde gehen soll er selbst. Was nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat? Er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt sein, und auch seine Frau, die Brennholzträgerin, um ihren Hals ist ein Strick aus Palmfasern. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Sitzung segnet und dass er uns Wissen schenkt über diese Sura, sodass wir ihr entsprechend handeln und an sie glauben und unser Iman dadurch gestärkt wird. Surat al-Masad hat folgenden Offenbarungsgrund. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Er sagte, dass als die folgende Aya herabgesandt worden ist, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Das ist eine Aya aus Surat al-Shu'ara und bedeutet: Und warne deine nächsten Verwandten. Als diese Aya herabgesandt worden ist, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam As-Safa auf As-Safa gestiegen. Und As-Safa kennt ihr alle, ist einer der Hügel neben der Kaaba. Und dann hat er laut ausgerufen und die Leute versammelt. Und hat gerufen: Oh, ihr so und so, ja Bani Fulan, das heißt auf Arabisch die Kinder von so und so, das ist der Name immer von den verschiedenen Stämmen, hat die alle zusammengerufen. Und jeder ist dann erschienen, und wer nicht erscheinen konnte, hat sogar jemanden an seiner Stadt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt. Denn der Prophet sallallahu alaihi hat einen Ausdruck verwendet, der darauf hinweist, dass es um eine sehr ernste Angelegenheit geht. Und da hat die Leute gerufen, bis als sie sich dann zusammen versammelt hatten beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte er zu ihnen: Ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan takhruju min safhi hadha al-jabal. Das heißt so viel wie: Was meint ihr, wenn ich euch jetzt sagen würde, dass unterhalb dieses Berges oder vom Fuß dieses Berges Pferde herauskommen werden? Oder in einer anderen Überlieferung weist es darauf hin, dass damit gemeint ist, dass eine Armee jetzt im Anmarsch ist, die ihr nicht sehen könnt. Aber wenn ihr wisst, das Bergchen As-Safa ist ein sehr kleiner Hügel. Also es ist keine Sache, hinter der man sich großartig verstecken könnte, schon gar nicht eine ganze Herde von Pferden. Was sagt er? Was meint ihr, wenn ich euch jetzt sagen würde, dass vom Fuß dieses Berges Kamele rauskommen werden? Würdet ihr mir das glauben? Akuntum musaddiqiyya? Dann sagten sie: Selbstverständlich. Ma jarrabna alayka illa sidqan. Bis jetzt haben wir dich immer wahrheitsliebend oder die Wahrheit sprechend vorgefunden. In anderer Überlieferung heißt es: Wir haben noch nie gesehen, dass du gelogen hast. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn dies so ist, so bin ich euch ein Warner vor einer bevorstehenden strengen Strafe. Als Abu Lahab, er war einer der Anwesenden unter den Leuten, Abu Lahab, als er dies gehört, und Abu Lahab ist ein Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er davon hörte, dass das der Grund war, warum er die versammelt hat, hat er zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt: Tabbal laka sa'ir al-yawm. Mögest du den ganzen Tag über verdorben sein. Mögest du oder zugrunde mögest du den ganzen Tag gehen. Hast du uns etwa wegen dieser Sache versammelt? Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Surah abgesandt. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs. Diese Überlieferung ist in Sahih al-Bukhari überliefert. Abu Lahab wird auch namentlich in dieser Surah erwähnt. Und das ist sehr selten der Fall, dass jemand beim Namen im Al-Quran al-Karim erwähnt wird. Und wenn jemand namentlich von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, dann ist dies, wenn er im Guten erwähnt wird, eine Ehre. Wenn er allerdings in diesem Fall erwähnt wird, ist das für ihn eine Schande und tatsächlich sein Untergang im Diesseits als auch im Jenseits. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, und wir beginnen mit der ersten Aya, zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs. Das ist also die Antwort auf seine Aussage. Und deswegen hier erkennen wir wieder und wieder, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen so bestrafen wird, so wie er es verdient. Das heißt, er erhält genau diese Art, diejenige Art von Strafe, von der Art seine Tat gewesen war. Er hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, mögest du zugrunde gehen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala geantwortet und gesagt, möge Abu Lahab zugrunde gehen. Und das ist auch der Verdienst, den er sich verdient hat. Und das ist auch die gerechte Strafe, die er bekommt für seine Aussage, die er gemacht hat. Und diese Aya sehen wir, liebe Geschwister, dass man sein Diesseits und auch sein Jenseits durch eine einzige Aussage zerstören kann. Kaputt machen kann. Man kann sich die Hölle verdienen, nur wegen einer Aussage, die man gemacht hat. Das Wort Tabbat, eigentlich Tabbat wegen der femininen Form. Tabba bedeutet so viel wie entweder zugrunde gehen oder verdorben sein oder auch leer sein, möge seine Hand leer sein, das heißt von allem Guten leer sein. Oder auch möge er irre gehen, möge sie irre gehen. All dies sind die Bedeutungen von dem Wort Tabba oder Tabbat. Und warum hat Abu Lahab das besonders verdient? Allah subhanahu wa ta'ala lehrt uns, liebe Geschwister, durch diese Surah, dass Abu Lahab, auch wenn er der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, oder ein Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, trotzdem wird ihn das nichts nützen. Diese Verwandtschaft, die er hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, bringt ihn Allah azza wa jalla nicht näher. Dann schon gar nicht, wenn du als Muslim geboren bist oder weil du zum Beispiel aus einer bestimmten Volksgruppe stammst oder ähnliches. Und Abu Lahab ist natürlich nur ein Beiname. Lahab ist die Flamme. Und deswegen sehen wir auch in der dritten Aya, wo Allah sagte, سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ, er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt. Das Wort Flammen ist das Wort Lahab. Und Abu Lahab, sein richtiger Name, ist eigentlich Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Also sehen wir, dass er der Sohn ist von Abdul Muttalib. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Sohn von Abdullah und der Sohn von Abdul Muttalib. Insofern waren Abdul Uzza und Abdullah Brüder und somit ist Abdul Uzza, also Abu Lahab, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Al-Uzza ist einer der Namen der Götzen. Einer der Namen der Götzen, auf Arabisch Sanam. Und das ist natürlich ein verbotener Name, den man nicht tragen darf. Und sollte man solche Namen haben, die heißen Diener von irgendetwas anderem, also außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann muss man zweifellos diesen Namen ändern, wenn man den Islam annimmt. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs, erst recht die Hände Abu Lahabs. Warum? Weil er war zwar, es reicht schon, dass er kein Muslim gewesen ist, um die Hölle zu verdienen, aber dass er auch noch als Verwandter des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht so viel Anstand aufbringen konnte, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam wenigstens, was die Worte angeht, hätte in Ruhe gelassen, das ist wirklich schon ein großes Stück. Und dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht wenigstens aufgrund seiner Verwandtschaft wie sagt man, in Ruhe lässt und ihn vielleicht sogar unterstützt, wie andere es gemacht haben, das ist, wie gesagt, eine sehr schwerwiegende Sache gewesen. Nebenbei, natürlich war, also davon abgesehen, dass er überhaupt kein Muslim war, dass er Kafir war. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs. Manche oder mal sagen, dass mit den Händen hier Abu Lahab selbst gemeint ist. Weil manchmal benutzt man in einer Sprache, im Arabischen auf jeden Fall und mit Sicherheit auch in anderen Sprachen, den Teil einer Sache für sein Ganzes. Den Teil einer Sache, das heißt, hier werden zwar die Hände angesprochen, gemeint ist allerdings nicht nur seine Hände, sondern Abu Lahab und seine Hände und alles zusammen, was zu ihm gehört. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs. Auf Arabisch heißt es Tabbat Yada Abi und nicht Abu Lahab. Warum? Weil das natürlich ein Genitiv ist im Arabischen. Also Abu Lahab ist der Nominativ und Abi Lahab ist, weil davor stand die Hände von Abu Lahab, die Hände des Abu Lahab. Deswegen die Hände Abu Lahabs. Auf Arabisch würde man sagen die Hände Abi Lahabs. Und zugrunde gehen soll er selbst. Das ist entweder nach der ersten Erläuterung eine Wiederholung oder eine Wiederholung, wie wir sagen würden, dass die Hände sich auf ihn komplett beziehen, oder es ist eine Betonung, dass nicht nur seine Hände gemeint sind, sondern er vollkommen. Allah sagte, was nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat? Diesen Satz auf Arabisch, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dieser Satz, liebe Geschwister, den kann man entweder als Frage verstehen oder man kann ihn verstehen als eine Aussage. Man sagt, kann auf Arabisch sagen, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Was nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat? Das ist eine rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage ist eine Frage, deren Antwort man vom Kontext versteht. Derjenige, der das ist ein stilistisches Mittel, den man beim Vortragen oder beim Reden verwenden kann. Und wie gesagt, die Worte vorher, die man gesagt hat, lassen einen die Antwort erahnen. Und die Antwort lautet, nichts wird es ihm nützen. Vor was? Vor dem Zorn Allahs, subhanahu wa ta'ala. In einer Überlieferung, ich habe keine authentische Überlieferung darüber gefunden, wird gesagt, dass er nämlich gesagt habe, der Abu Lahab, sollte ich in die Hölle gehen, nachdem diese Ayah kam, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, dann werde ich mich durch mein Vermögen und durch meinen Besitz, den ich habe, freikaufen. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala, was nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat? Also gar nichts. Und man kann diesen Satz auch als Aussage verstehen, als Feststellung. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Das heißt so viel wie, nichts nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat. Oder nichts nützen wird ihm sein Besitz und das, was er erworben hat. Sein Besitz, sagen manche Gelehrte, ist damit gemeint, das, was er geerbt hat. Und das, was er erworben hat, ist das, was er tatsächlich erworben hat. Was er geerbt hat, ist das, was er von seinen Vätern geerbt hat. Und unter anderem, neben dem Vermögen, auch das Ansehen. Denn Abdul Muttalib war ein Angesehener unter den Quraysh. Und so war der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben aus einer angesehenen Familie, was ihm die Sache in der Da'wah leichter machen sollte. Was nützt ihm sein Besitz, ist also das, was er geerbt hat, und das, was er erworben hat. Was hat der Mensch erworben? Der Mensch hat entweder das, was er erworben hat an Vermögen, aber auch die eigenen Kinder gehören zum Erwerb des Menschen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass das Beste, wovon man verzehrt, ist das eigene Erworbene. Das Beste, wovon man verzehrt, ist das eigene Erworbene. Und eure Kinder gehören zu eurem Erworbenen. Deswegen ist es kein Vergehen für einen Vater, dass er vom Vermögen seines eigenen Sohnes oder seiner eigenen Tochter etwas nimmt, sofern er seinen Kindern nicht damit schadet, und das ist auch der Normalfall, weil seine eigenen Kinder gehören zu seinem eigenen Erwerb. Was nützt ihm also sein Besitz und das, was er erworben hat vor Allahs Zorn? Gar nichts. Weil der Denkfehler, den er gemacht hat und auch viele andere Menschen machen, sie denken, dass der Mensch in Al-Jannah kommen kann durch seine Taten. Und das ist der schwerwiegende Denkfehler. In Al-Jannah kommt man nicht durch seine Taten, sondern durch die Barmherzigkeit Allahs. Und die Taten sind in diesem Leben, können ein Grund dafür sein, dass Allah Azza wa Jal mit dir barmherzig sein wird. Aber sobald dieses Leben zu Ende ist, sind Taten kein Grund mehr, um ins Paradies zu kommen. Du kannst dann nur noch auf die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala hoffen. Und der Beweis, dass Taten an sich kein Grund sind, in Al-Jannah zu kommen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Tat von zwei Menschen vor. Der eine spendet etwas und der andere spendet genau das Gleiche. Von dem einen wird die Tat angenommen und von dem anderen wird die Tat nicht angenommen. Warum? Weil der eine ist ein Muslim und der andere ist ein Kafir. Oder sogar beide waren Muslime, aber der eine machte es für Allah und wollte, dass niemand davon etwas erfährt und wollte dadurch kein Ansehen gewinnen in diesem Leben und der andere wollte gelobt werden und er hat Allah subhanahu wa ta'ala zum Beigesellten gemacht in dieser Spende. Insofern ist die Tat an sich nicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala belohnen wird, sondern es ist ein Grund dafür, wenn Allah azza wa jalla will, gemäß den Regeln, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns vorgegeben hat im Koran und in seiner Sunna, dementsprechend wird der Mensch dann Zufriedenheit erlangen. Und der Beweis, es geht über die Form, dass Allah azza wa jalla dem Menschen verzeihen kann, auch einfach so, ohne dass er sogar Astaghfirullah gesagt hat. Wenn Allah azza wa jalla will, macht er das. Und Allah azza wa jalla, noch ein weiterer Beweis, er belohnt dich ja für deine gute Tat nicht einfach, sondern sogar zehnfach. Insofern, die zusätzlichen Belohnungen, die du bekommst für diese eine Tat, was hast du dafür getan? Gar nichts. Es ist Allahs Barmherzigkeit, die dich überschüttet. Dann heißt es, er wird einem Feuer voller, also warum wird ihm also sein Besitz und sein Lohn vor Allah nicht nützen, vor seinem Zorn? Weil die Regel lautet, dass wenn man sich vor Allahs Zorn schützen möchte, dann geht das mit At-Taqwa. At-Taqwa ist diejenige Methode, mit der man sich vor Allahs Zorn schützt. At-Taqwa, was bedeutet Taqwa konkret? Das bedeutet, wenn Allah dir sagt, tu etwas, dann tust du es. Und wenn Allah dir etwas zu einer Sache sagt, dass es verboten, unterlasse es, dann unterlässt du es. Das ist At-Taqwa. At-Taqwa bedeutet ja gerade, haben wir mal darüber öfter gesprochen, At-Taqwa bedeutet ja gerade, sich zu schützen. Es wird übersetzt mit Gottesfurcht, ja. Aber eigentlich, Wiqaya ist das Wort verwandt mit dem Wort Taqwa und bedeutet Vorsichtsmaßnahme. Ja? Deswegen, Taqwa bedeutet, sich vor Allahs Hölle zu schützen. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, und ich lese natürlich die Übersetzung auf Deutsch vor, was nützt ihm sein, Entschuldigung, er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt sein. Lahab ist dieses Wort für Flammen, Nar ist die Hölle, und er wird diesem Feuer ausgesetzt sein, das heißt, von allen Seiten wird er diesem lodernden Feuer, was man sich nicht vorstellen kann, weil diese Art von Feuer, liebe Geschwister, kennen wir nicht. Wir kennen das Feuer, was wir in diesem Leben haben, und einer der Gründe, warum Allah Azza wa Jalla dieses Feuer erschaffen hat, ist, damit wir einen Vorgeschmack bekommen für das, was die Ungläubigen im Jenseits erwarten wird. Aber das Feuer wird anders sein als das Feuer in diesem Leben. Es ist viel heißer. Und in manchen Überlieferungen wird erzählt, dass dieses Feuer nicht einmal die gleiche Farbe hat wie in diesem Leben. Und dass die Hölle dunkel und finster ist, finsterer als man sich die Nacht vorstellen kann. Und nicht eben hell leuchtend, wie man sich das Feuer in diesem Leben vorstellt. Und die Hölle ist in vielen Ayat des Koran beschrieben. Und jedes Mal, wenn wir inshallah zu solch einer Ayat kommen, werden wir sie zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken. Aber wenn man solch einem Feuer ausgesetzt wird, dann weist das darauf hin, dass dieser Mensch, gerade Abu Lahab in diesem Fall, er ist nicht etwa in der Hölle sozusagen mit den Füßen drin. Oder es reicht ja schon, wenn er daneben wäre, um die Hitze abzukriegen. Nein, er wird von allen seinen Seiten, von Kopf bis Fuß, aus dem Höllenfeuer ausgesetzt sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren und möge Allah azza wa jal ihm die Strafe noch strenger machen, als wir es uns eigentlich vorstellen können. Denn er war ein Feind des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn Allah azza wa jal diese Sura Harab sendet, denkt etwa jemand, dass diese Sura nur gelten wird für Abu Lahab? Das heißt, denkt etwa jemand, dass dieses Ende, was Abu Lahab erleidet, nur für ihn gilt? Zweifellos nicht. Denn Allah Azza wa Jal hat uns in dieser Sura darauf hingewiesen, warum Abu Lahab dem Höllenfeuer ausgesetzt werden wird. Und das bedeutet für uns, dass jeder Mensch, der auf den Fußstapfen von Abu Lahab wandelt und in seine Fußstapfen tritt, das gleiche Ende erleiden wird. Zweifellos. Jeder Mensch, der sich dem Islam feindselig zuwendet oder abwendet, wie man es sehen möchte. Und jeder Mensch, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht liebt, sondern ihn verabscheut, und jeden anderen Propheten von Allah subhanahu wa ta'ala, zweifellos, liebe Geschwister, wird er mindestens einen Anteil der Strafe bekommen, wie Abu Lahab sie bekommen wird. Auch in dieser Sura ist ein Hinweis darauf, dass Abu Lahab in die Hölle gehen wird und er keine Chance hat, der Hölle zu entkommen. Das Problem ist also, dass er namentlich erwähnt worden ist. Alle anderen Stellen des Koran oder die allermeisten Stellen des Koran, liebe Geschwister, da ist doch der Name nicht erwähnt worden. Auch wenn es um eine bestimmte Person geht, auch wenn es um eine ganz spezifische Person geht, über die wir im Tafsir erfahren, trotzdem erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in den meisten Fällen die Person, den Betreffenden, nicht namentlich. Das hat natürlich, dahinter stecken viele Weisheiten, mindestens die folgenden zwei. Erstens, dass die Person die Möglichkeit hat, Allah Azza wa Jal sich reuevoll zuzuwenden, das heißt, Tauba zu machen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Person namentlich erwähnt hätte, dann hätten sie keine Möglichkeit gehabt. Weil dann wäre die Sache für sie beendet gewesen. Denn Allah Azza wa Jal spricht die Wahrheit. Und sein Wort wird sich nicht verändern. Zweitens, dass wir die Ayat, die wir lesen, nicht verstehen, als gelten sie nur für diese eine Person. Sondern sie gelten für diese eine Person, für die sie herabgesandt worden ist, aber auch für jeden anderen Menschen, der so genauso handelt, wie sie gehandelt haben. Das gilt auch für die Ayat über die rechtschaffenen Menschen im Koran. Denn auch da sind manchmal Ayat über Abu Bakr, radiallahu ta'ala, sind manche Ayat im Koran herabgesandt worden, obwohl er namentlich im Koran nirgends erwähnt wird. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und so macht Allah Azza wa Jal, was er will, subhanahu wa ta'ala. Er wird also diesem Feuer ausgesetzt sein, kann auch bedeuten, yasla, er wird darin brennen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Strafe verstärken. Und dann sagt er im vierten Vers, in der vierten Ayah, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, beziehungsweise in einer anderen Lesart, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. Alle anderen aus der Asim lesen die zweite Version, wie ich gerade eben vorgetragen habe. Übersetzt ist es hier, und auch seine Frau, die Brennholzträgerin. Und auch seine Frau, die Brennholzträgerin. Diese Übersetzung, liebe Geschwister, entspricht eher der anderen Lesart, die ich vorhin gesagt habe, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. Warum? Weil, ich sage jetzt kurz eine Sache, die muss man nicht verstehen, wenn man das ist nicht die Grammatik, arabische Grammatik kennt, aber das Wort وَمْرَأَتُهُ ist im Arabischen, hat auf dem Ta eine Dhamma. Es ist vergleichbar mit dem, im Deutschen mit dem Nominativfall. Wenn man danach Hammalatul Hatab sagt, anstatt Hammalatul Hatab, wie ich denke, dass wir all das so kennen, auswendig kennen, dann ist Hammalatul Hatab eine Eigenschaft und eine weitere Beschreibung von Wamra'atuhu. Deswegen, Wamra'atuhu und seine Frau, Hammalatul Hatab, diejenige, die das Holz zu tragen pflegte. Wenn ich allerdings stehen habe, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, dann bedeutet das, kann man das auf verschiedene Arten übersetzen, unter anderem so, und seine Frau, ich meine die Brennholzträgerin. Das heißt sozusagen im Vergleich, im Deutschen wäre das, ich meine wen oder was, ja, das ist der Akkusativ. Ne? Im Arabischen ist es Nasb, und das ist vergleichbar mit dem Akkusativ hier im Deutschen. Das heißt, und seine Frau, ich meine die Brennholzträgerin, obwohl das Wort ich meine nicht drin steht, aber das muss man sich dazu denken. Das muss man sich im Arabischen dazu denken. Und versteht man natürlich auch automatisch. Oder kann man auch so übersetzen, manche Gelehrte haben im Tafsir das erwähnt, und seine Frau, die Brennholzträgerin tadele ich. Und seine Frau, ich tadele die Brennholzträgerin. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala etwa im vierten Vers, noch im fünften Vers noch etwas, das ist Beschämendes für sie. Und seine Frau, die Brennholz, Al-Hatab ist das Holz, das man hat, um Feuer, ein Feuer anzuzünden. Beziehungsweise das Feuer ist schon an, jetzt, damit ich das Feuer noch verstärke, lege ich darin Brennholz rein. Warum wird sie als die Brennholzträgerin bezeichnet? Erst einmal, sie wird genannt Jamila, Al-Aura oder Arwa. Sie ist Tochter von Harb und sie ist die Schwester von Abu Sufyan. Diese Frau, liebe Geschwister, hat ihren Ehemann darin unterstützt, Übles zu tun. Was hat sie gemacht? Und wodurch hat sie, warum hat sie das verdient, dass sie ebenfalls in die Hölle geht? Sie hat etwas Übles gemacht und ihrem Ehemann dabei geholfen und auch anderen Kuffar gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufzustacheln. Und der Mensch wird, wie Allah subhanahu wa ta'ala oder wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, al-mar'u ma'a man ahab. Das heißt, der Mensch wird mit demjenigen zusammen sein, den er liebt, den er mag. Insofern, wenn Abu Lahab mit solch einer üblen Frau verheiratet ist und keiner den anderen auf das Schlechte hinweist, was sie tun, im Gegenteil, sie unterstützen sich gegenseitig gegen den Islam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann werden sie auch gemeinsam später in der Hölle sein. Wieder ein Hinweis darauf, dass die Strafe im Jenseits von der Art ist, von der Art Tat ist, die du in diesem Leben gemacht hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala behandelt niemanden ungerecht. Warum wird sie als die Brennholzträgerin bezeichnet? Es gibt bekannt unter den vielen Muslimen ist die folgende Erzählung, die auch, muss man dazu sagen, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, der Imam der Tafsir-Gelehrten, bevorzugt hat in dieser Hinsicht, dass eben diese Frau den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu quälen pflegte, indem sie ihn auf dem Weg, den er benutzt hat, um zu Al-Masjid al-Haram zu gehen, Zweige hinlegte, die Dornen hatten. Sodass er sallallahu alaihi wasallam gequält werden sollte, immer wenn er zum Isha oder zum Fajr-Gebet nach Al-Masjid al-Haram gegangen ist. Und diese Überlieferung, ich habe darüber keine authentische Überlieferung gefunden, also weder über den Propheten sallallahu alaihi wasallam noch über einen Sahabi, außer Abdullah ibn Abbas in Dalail al-Nubuwa von Al-Bayhaqi und auch bei Imam al-Tabari, aber alle überliefern über Atiyya al-Awfi, und dieser ist also in diesem Fall nicht vertrauenswürdig. Und überliefert wird es auch über eine andere Person, die allerdings auch unter der Stufe der Sahaba ist und die unbekannt ist, der heißt Yazid ibn Zayd. Ich habe über ihn gar nichts gefunden, ich weiß gar nicht, es ist in der Biografie überhaupt nichts über ihn gefunden. Und das Authentischste, was ich hierzu gefunden habe, ist einmal die Aussage von Mujahid ibn Jabr, und der ist einer der berühmten Schüler von Abdullah ibn Abbas, und er sagte darüber, kanat tamshi bin Namima. Das heißt, sie pflegte Namima zu machen. Und Namima, liebe Geschwister, bedeutet ja, dass man einer Person etwas erzählt, um zwischen ihr und anderen Unruhe zu stiften. Man erzählt einer Person, was jemand anderes gesagt hat, um Unruhe zu stiften zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Gruppen von Menschen. Die Überlieferung über Mujahid ist allerdings auch zweifelhaft, aber authentisch ist über Qatada ibn Du'amah, ebenfalls einer der großen Tafsir-Gelehrten und Imame der Tabi'in. Und was man in diesem Fall zweifellos als Argument verwenden kann beim Tafsir. Und zwar hat er eben auch gesagt, gemeint mit der Brennholzträgerin in diesem Fall ist, dass sie Namima zu machen pflegte. Ja, warum? Was bedeutet das? Ganz einfach, weil jemand, der Unruhe stiftet zwischen den Menschen, ist wie jemand, der ein Feuer anzündet zwischen den Menschen. Das heißt, hier diese Fitna, dieses Unheil, diese Unruhe, die sie ausgelöst hat zwischen den Leuten, indem sie einfach die Menschen, die Mushrikin und ihren Ehemann und andere, aufgestachelt hat gegen den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ist vergleichbar mit einer Person, die eben ein Brand stiftet unter den Menschen und dadurch Unruhe auslöst. Und deswegen wird ihr Lohn ebenfalls von dieser Art sein und sie wird in die Hölle gehen, wie es im darauffolgenden Vers deutlich heißt. In der letzten Aya dieser Sura heißt es, Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad übersetzt hier um ihren Hals ist ein Strick aus Palmfasern. Warum ausgerechnet wirkt um ihren Hals ein Strick aus Palmfasern sein? Es gibt dazu verschiedene Interpretationen im Tafsir, wobei die eine die andere nicht ausschließen. Wobei die eine den anderen nicht ausschließen. Manche Gelehrte sind vorgegangen, haben geschaut, was hat Allah Azza wa Jal im Koran über die Höllenbewohner gesagt. Und finden wir darüber etwas im Koran, was uns das näher erläutert? Und wenn wir dann Surat Al-Haqqah aufschlagen, das ist die 69. Sura, auf Seite 567 finden wir in der 32. Aya eine Antwort darauf. Ich lese allerdings ein paar Aya vorher, wo es heißt, über diese Leute, die in die Hölle gehen werden, nehmt ihn und fesselt ihn dann. Hierauf setzt ihn dem Höllenbrand aus, hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen sind. Deswegen sagen manche Ulama, das ist die Strafe, die sie erfahren wird, die ihr widerfahren wird, wenn sie in die Hölle geht. Ihr wird um ihren Hals und ihrem Körper ein Strick, eine Faser von 70 Ellen gelegt und möge Allah uns davor bewahren, denn viel weniger als das wäre schon genug. Dass diese Palmfasern aus dem Höllenfeuer sein werden, aus Feuer, versteht sich von selbst. Dafür gibt es auch ähnliche viele Überlieferungen. Und zwar als der Prophet a.s. einmal eine Frau gesehen hat, die einen Armreifen hatte aus Gold. Und dann hat er sie gefragt, ob sie die Zakat für diesen Armreifen zahlt. Und dann sagte sie nein. Und dann sagte er, hättest du gerne dass dir am jüngsten Tag in der Hölle dementsprechend zwei Armreifen aus Feuer gegeben wird. Insofern wieder sehen wir, dass Allah Azza wa Jal den Menschen genau das gibt, was er verdient. Sa'id ibn al-Musayyab, gibt es eine Aussage über ihn, allerdings habe ich die nirgends mit einem Sanad gefunden. Sie wäre allerdings eine schöne Erläuterung über diese Ayah. Und zwar, warum ausgerechnet eine Palmfaser ihr um den Hals gebunden wird. Er sagte auf Arabisch, كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد. Und zwar sagte er, die Frau von Abu Lahab, sie hatte eine Kette gehabt. Und zwar eine prachtvolle Kette. Und sie hat gesagt, ich werde sie investieren in meine Feindseligkeit gegenüber Muhammad. Das heißt also, so viel wie diese prachtvolle Kette wird sie verkaufen und das Geld, was sie darin erwirbt, wird sie benutzen, um gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen. Und wenn das der Fall ist, dann hier sehen wir auch wieder, warum sie ausgerechnet diese strenge Strafe zu verdienen hat. Und in einer Überlieferung, auch authentisch über Qatada, wieder der Gelehrte aus dem Tabi'in, er sagte, ihre Halskette war eine Halskette aus Muscheln. Also offensichtlich aus teuren Muscheln gewesen. Und das, wie gesagt, stärkt diese Aussage von Sa'id ibn al-Musayyib, die ihm zugeschrieben wird. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, uns bewahren, dass wir solch ein Ende erleiden wie Abu Lahab. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, selbst mitzubestimmen, mehr oder weniger, indem er den Weg der Rechtleitung wählt, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Rechtleitung zukommen lässt. Oder man wählt eben den Weg von Abu Lahab und dann wird man ein kurzes Leben genießen in diesem Leben, falls man es überhaupt genießt. Und dann wird man dasselbe Ende erleiden wie er. Und zu guter Letzt, ich habe gesagt, Surat al-Masad, wir werden erfahren, ob das eine mekkanische Sura ist oder eine medinensische. Und wir haben jetzt deutlich erfahren, dass es eine mekkanische war. Denn dieses Ereignis, was Abdullah ibn Abbas am Anfang gesagt hat, war ja noch in der Zeit von Mekka, als er die Leute aus Quraysh zusammengerufen hat, um ihnen zu kundzutun, dass er der Gesandte Allahs ist. Und dass er sie warnt vor einer bevorstehenden Strafe, möge Allah uns davor bewahren. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Aber noch eine Überlieferung habe ich euch unterschlagen, die auch nicht, wodurch wir sehen können, dass wir nicht nur wissen, warum die Surah abgesandt worden ist, das heißt, was vorher passiert ist, sondern auch, was danach sogar passiert ist, nachdem diese Surah abgesandt worden ist. Und zwar hat das die Frau von Abu Lahab ziemlich gestört, diese Sura. Er hat das nicht einfach so hingenommen. Deswegen gibt es eine Überlieferung von Al-Bazzar, die über Abdullah ibn Abbas berichtet. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, sagt, Fath al-Bari, dass sie Hassan ist. Er sagte, لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب جاءت امرأة أبي لهب فقالت يا أبا بكر فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو تنحيت قال إنه سيحال بيني وبينها فأقبلت فقالت يا أبا بكر هجاني صاحبك قال لا ورب هذه البنية فلما ولت قال أبو بكر ما رأتك قال ما زال ملك يسترني حتى ولت. Abdullah ibn Abbas sagte, als diese Sura abgesandt worden ist, verdorben, zugrunde gehen sollen die Hände von Abu Lahab und noch einmal soll er selbst sogar zugrunde gehen. Als diese Sura abgesandt worden ist, kam die Frau von Abu Lahab und sagte, kam die Frau von Abu Lahab auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu und auf Abu Bakr. Daraufhin sagte Abu Bakr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, es wäre besser, wenn du weggehst. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man wird mich vor ihr bewahren. Man wird mich vor ihr bewahren, jemand wird mich vor ihr beschützen oder sie wird nicht zu mir rankommen können. Dann hat sie sich auf die beiden, ist sie auf die beiden, ist in Richtung dieser beiden Leute gegangen. Abu Bakr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dann sagte sie: Abu Bakr, dein Freund verspottet mich. Verspottet, manche Gelehrte haben gesagt, gemeint ist in diesem Fall, dass sie sich lustig gemacht hat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er arm war. Und dementsprechend hat Allah gesagt im Koran, Hammalat al-Hatab, also sie ist auch nicht viel, viel besser. Also ich meine, sie trägt auf sich, sie trägt Holz, um sich dadurch ihren Unterhalt zu verdienen. Und übrigens auch eine der Erläuterungen von Hammalat al-Hatab, warum sie, was damit gemeint ist. Manche Gelehrte sagen, es ist ein Gleichnis für ihre Sünden, die sie auf sich steht. Dadurch, dass sie Namima macht, lädt sie immer schwerere Sünden auf sich. Und dementsprechend wird sie dann im Höllenfeuer, dieses Holz, das Höllenfeuer anfachen soll, noch heißer machen soll, für sich und ihren Ehemann tragen. Weil sie war der Grund dafür, dass ihr Ehemann in die Hölle geht, durch die Namima, die sie gemacht hat, und umgekehrt natürlich auch, und auch andere, und dementsprechend wird sie auch in der Hölle, wa'iyadu billah, das Holz tragen, um es den Menschen heißer zu machen. Wie dem auch sei, sie sagte: Abu Bakr, dein Freund verspottet mich. Dann sagte er: Nein, ich schwöre bei dem Herrn dieses Gebäudes, und das ist die Kaaba gewesen, der verspottet dich nicht. Auf jeden Fall ist sie weggegangen, weil, warum? Sie hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen. Abu Bakr sagte zu ihm: Hat sie dich nicht gesehen? Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ein Engel hat die Sicht geschützt, bis sie sich umgewandt hat. Ein Engel hat die Sicht geschützt, bis sie sich umgewandt hat. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war unsichtbar und sie konnte ihn nicht sehen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrt und ihm eine Karama geschenkt, also eine Mu'jiza geschenkt, das heißt ein Wunder geschenkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala manchen von seinen edlen Dienern zuteil kommen lässt. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.